Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die erste Volkszählung seit Jahrzehnten hat überraschende Erkenntnisse gebracht. In Deutschland leben 1,5 Millionen Menschen weniger als angenommen, so das Ergebnis der Erhebung von 2011. Das Minus gegenüber bisherigen Hochrechnungen entspricht in etwa der Einwohnerzahl Münchens, der drittgrößten deutschen Stadt. Vielen Kommunen drohen nun Einbußen, denn Gelder, etwa aus dem Länderfinanzausgleich, werden auch nach der Zahl der Einwohner zugewiesen.
Berlin bleibt die größte Stadt Deutschlands, obwohl in der Hauptstadt knapp 200.000 Menschen weniger leben als bislang angenommen. Insgesamt korrigiert das Statistische Bundesamt die Zahlen nach unten. Statt 81,7 Millionen wohnen in Deutschland nur 80,2 Millionen Menschen. Und auch die Zahl der Ausländer ist deutlich kleiner als gedacht. Statt 7,3 sind es nur 6,2 Millionen Menschen ohne deutschen Pass.
Wir Statistiker sagen, wir haben zu viel Karteileichen in den Melderegistern gehabt. Das heißt, hier sind Bestände nachgewiesen worden, die es tatsächlich nicht gibt.
In Bonn zum Beispiel gibt es 20.000 Menschen nicht. Und das hat Konsequenzen. Weniger Einwohner heißt weniger Geld aus dem Länderfinanzausgleich.
Wir sind in Bonn ja in der Situation, dass wir jeden Euro sowieso schon seit Jahren dreimal rumdrehen und das genau überlegen und der Kämmerer auch eine restriktive Haushaltspolitik angeordnet hat.
1.000 bis 2.000 Euro pro Einwohner fallen jetzt weg, nicht nur in Bonn. Zwei Drittel der Kommunen müssen mit weniger rechnen.
Bei der Umsetzung dieser Ergebnisse, da wäre es klug, eine Übergangsfrist zu gewähren. Also nicht zu sagen, von der nächsten Zuweisung an wird das schon reduziert.
Die Europäische Union hat die Volkszählung angeordnet, doch die deutsche Umsetzung sehen Datenschützer kritisch. Sensible Daten hätten anonym erhoben werden müssen, andere Fragen gar nicht erst gestellt werden dürfen.
Es ist beispielsweise bei diesem Verfahren so gewesen, dass die Religionszugehörigkeit erfasst worden ist, obwohl das von der EU nicht vorgegeben worden ist.
Die nächste Volkszählung ist für 2021 geplant.
Deutschland und die USA haben die russischen Waffenlieferungen an die syrische Armee scharf kritisiert. Nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Kerry in Washington appellierte Bundesaußenminister Westerwelle an Russland, die internationale Syrien-Konferenz in Genf nicht zu gefährden. Die russischen Waffenlieferungen seien völlig falsch. Wie heute bekannt wurde, will Russland neben Luftabwehrraketen auch mindestens 10 Kampfflugzeuge nach Syrien liefern.
Zwei Außenminister in demonstrativer Verbundenheit. Kerry und Westerwelle betonen bei jeder Gelegenheit, wie eng sie sich abstimmen. Doch angesichts der russischen Waffenlieferungen an das Assad-Regime erscheinen beide ratlos. Es ist nicht hilfreich, dass Russland S-300 Bodenluftraketen nach Syrien schickt, wenn wir dabei sind, eine Friedenskonferenz einzuberufen. An der Syrien-Konferenz müsse unter allen Umständen festgehalten werden, betonen beide. Auch wenn am Rande des Treffens zu hören war, dass die russischen Waffenlieferungen auch eine Provokation gegen den Westen seien.
Gleichzeitig ist es von großer Bedeutung, dass natürlich niemand etwas tut, was ein Zustandekommen dieser Konferenz oder auch einen Konferenzerfolg gefährdet. Das sage ich vor allen Dingen an die Adresse Russlands.
Assad gibt sich derweil siegessicher. In einem Interview mit dem Hisbollah-Sender Al-Manar behauptet er, das militärische Kräfteverhältnis habe sich zu seinen Gunsten verschoben, auch dank der ausländischen Unterstützung.
Wie man Russland von weiteren Waffenlieferungen abhalten kann, darauf hatten beide Minister heute keine Antwort. Und worüber man auf einer Syrien-Konferenz verhandeln will, sollten die Geländegewinne von Assads Truppen und ihren ausländischen Verbündeten weiter anhalten. Auch das blieb offen. Die amerikanische Syrien-Politik steckt in einer Sackgasse, schreibt heute die Washington Post. Und das Treffen im State Department zeigte keinen Ausweg daraus.
In Syrien selbst weiten sich die Kämpfe um Qusair aus. Die Stadt an der Grenze zum Libanon ist für die Aufständischen in Syrien von zentraler Bedeutung für die Versorgung. In die Gefechte um Qusair hatten zuletzt auch Kämpfer der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Seiten des Assad-Regimes eingegriffen.
Hier über den Fluss geht es nach Syrien. Nur ein Dutzend Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt liegt Al-Qusair, irgendwo da hinten im Dunst. Von drüben hört man leise das Grollen der Explosionen. In der Stadt wird heftig gekämpft. 60% von Al-Qusair sollen jetzt unter Assads Kontrolle sein. Hier auf der libanesischen Seite der Grenze herrscht die Hisbollah. Hisbollah-Führer Nasrallah Seite an Seite mit Bashar al-Assad. In den Straßen Fotos jüngst getöteter Hisbollah-Kämpfer und Spuren der Zerstörung. Raketen der Rebellen sollen hier eingeschlagen sein. Ein junges Mädchen kam ums Leben. Ihr Vater unterstützt den Einsatz der Hisbollah in Syrien. Die haben uns mehrfach angegriffen, diese Rebellen, diese Terroristen, meint er. Wir müssen uns doch verteidigen. Der Krieg in Syrien heizt im Libanon die Spannungen an. Syria Street wird diese Straße im libanesischen Tripoli genannt. Oben am Berg wohnen Alawiten, die Assad unterstützen. Unten wohnen Sunniten, Gegner des syrischen Regimes. Und beide schießen aufeinander. Die Feindschaft zwischen oben und unten ist alt, aber sie ist größer geworden, seit die Hisbollah gemeinsam mit Assads Truppen kämpft. Fast jeden Tag gibt es hier in Tripoli Schießereien. Der syrische Krieg ist längst im Libanon angekommen, meint dieser Sunnit, und schuld daran ist die Hisbollah selbst. Das syrische Volk und die freie syrische Armee haben doch das Recht, sich zu verteidigen. Wenn die Hisbollah nach Syrien geht, um dort zu kämpfen, dann kann doch niemand der freien syrischen Armee verbieten, sie hier in ihrer Heimat anzugreifen. In der Syria Street spielen einige Jungen Tischfußball. Es ist Krieg hier, aber wir kicken weiter, sagen sie. Wer weiß, wie lange noch.
Die SPD fordert von der Bundesregierung Aufklärung darüber, ob die US-Armee ihre Kampfdrohneneinsätze auch von Deutschland aus steuert. Ihr Geschäftsführer im Bundestag Oppermann kündigte an, das zuständige parlamentarische Kontrollgremium werde sich mit dem Thema befassen. Die Bundesregierung teilte mit, sie habe keine Hinweise darauf, dass die Vorwürfe zutreffen. Recherchen des ARD-Magazins Panorama und der Süddeutschen Zeitung hatten ergeben, dass US-Militärbasen in Deutschland in das Drohnenprogramm der USA einbezogen sind.
In Istanbul haben sich die türkische Polizei und Demonstranten den ganzen Tag über Zusammenstöße geliefert. Die Auseinandersetzungen begannen, als die Polizei am frühen Morgen eine Protestaktion von Umweltaktivisten mit Wasserwerfern und Tränengas aufgelöst hatte. Dabei wurden zahlreiche Demonstranten verletzt, einige von ihnen, als sie auf der Flucht vor der Polizei eine Wand hochkletterten, die dabei zusammenbrach. Die Umweltschützer hatten 4 Tage gegen das geplante Fällen von Bäumen in einem Stadtpark demonstriert. Unterstützt wurden sie von Regierungsgegnern, die Ministerpräsident Erdogan einen autoritären Kurs vorwerfen.
Bei der Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland können sich nun die Bürger äußern. Umweltminister Altmaier eröffnete in Berlin ein Forum, auf dem Meinungen zum vorgesehenen Neustart bei der Lagersuche gesammelt werden sollen. Darauf hatten sich Bund und Länder nach jahrzehntelangem Streit verständigt. Viele Umweltverbände bleiben dem Forum allerdings fern und sprechen von einer Alibi-Veranstaltung. Es seien bereits vollendete Tatsachen geschaffen, so die Kritik.
Man hat den Umweltminister schon besser gelaunt gesehen. Auf dem Weg zum Bürgerforum muss er lesen, dies sei eine Beteiligungsfarce, bei der man nicht mitmachen werde. Altmaier hält dagegen, dass das Forum doch ein Vorschlag von Opposition und Umweltverbänden gewesen sei.
Alle diejenigen, die diese Gelegenheit ergreifen, können auf den Inhalt des Gesetzes Einfluss ausüben. Diejenigen, die das nicht tun, verpassen eine Chance.
Über 130 Initiativen und Umweltverbände aber machen nicht mit. Das Symposium biete keine wirkliche Bürgerbeteiligung, weil das Gesetz ja zwischen den politischen Parteien längst ausgehandelt sei.
Ein Gesetz, was schon in erster Lesung durch den Bundestag ist, auf das sich Bund und Länder schon festgelegt haben, wo uns alle beteiligten Politiker sagen, es ist gar nicht mehr viel daran zu ändern. Das ist jetzt so der Konsens. Da macht es dann auch keinen Sinn, ein ganzes Wochenende darüber zu reden, wenn das dann doch keine Folgen hat.
Es blieben Plätze frei zu Beginn des 3-tägigen Forums. Skepsis über einen Bürgerdialog mit nur wenigen Wochen Vorbereitungszeit war auch bei denen zu hören, die sich daran von Amts wegen beteiligen.
Für mich persönlich ist das die Möglichkeit, mich zu informieren, auch wenn ich weiß, sehr genau weiß, dass entscheidende Gruppierungen, Verbände, Initiativen hier leider nicht sind. Und von daher bedauere ich sehr auch die Art und Weise, in der dieses Forum vorbereitet wurde.
Der Umweltminister bat um offene und kritische Stellungnahmen zum Gesetzentwurf. Für ihn ist die Bürgerbeteiligung nach wie vor beispielhaft und Teil eines Konsenses zum Neustart der Endlagersuche.
Berater der Bundesregierung sehen keine Notwendigkeit, in Deutschland Gas mit der umstrittenen Fracking-Methode zu fördern. Von Fracking sei kein maßgeblicher Beitrag zur Energiewende zu erwarten, heißt es in einer Stellungnahme des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Weder könnten so die Gaspreise gesenkt, noch die Versorgungssicherheit erhöht werden. Zudem gäbe es noch viele offene Fragen, was die Risiken angehe. Beim Fracking werden Wasser und Chemikalien mit hohem Druck in tief unter der Erde gelegene Gesteine gepresst, um das darin lagernde Gas zu fördern.
In Frankfurt sind kapitalismuskritische Demonstranten auf die Straße gegangen. Vor der Europäischen Zentralbank protestierten laut Organisatoren rund 3000 Menschen gegen den Sparkurs in der Euro-Schuldenkrise und einen damit verbundenen Sozialabbau. Vor der Deutschen Bank prangerten sie Spekulationen mit Nahrungsmitteln an. Organisiert wurde die Demonstration von der sogenannten Blockupy-Bewegung, hinter der linke und kommunistische Gruppen stehen.
Dauerregen führt in immer mehr Regionen zu teils heftigen Überschwemmungen. Betroffen sind vor allem die Mitte und der Süden Deutschlands. Während sich die Lage in Niedersachsen zumindest leicht entspannt, steigt die Hochwassergefahr in Thüringen und im südlichen Sachsen-Anhalt weiter an. Auch im Norden Bayerns bereiten die Wassermassen zunehmend Probleme. In Würzburg wurde die Schifffahrt auf dem Main vorerst eingestellt.
Sie wappnen sich für ein Jahrhundert-Hochwasser, die Menschen in Lanzendorf in Oberfranken. Seit dem frühen Morgen sind Anwohner und Helfer auf den Beinen, schichten Sandsäcke, pumpen Keller leer. Und es könnte eine lange Nacht werden mit neuem Regen. Schon jetzt herrscht am Weißen Main Meldestufe 4, es ist die höchste. Die Wassermassen halten ganz Nordbayern in Atem. Bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter haben aus kleinen Bächen reißende Ströme gemacht. Gärten und Keller stehen unter Wasser. Den ganzen Tag haben die Menschen die Schäden der Nacht beseitigt. Doch die Arbeit könnte vielerorts vergebens gewesen sein, wenn neuer Regen kommt. Dann muss wohl auch die A73 zwischen Nürnberg und Bamberg komplett gesperrt werden. Zwei Spuren sind bereits nicht mehr befahrbar. Ebenso wie der Main bei Würzburg. Die Schifffahrt wurde eingestellt. Etwa 35 Schiffe warten schon auf die Weiterfahrt. Auch in Thüringen herrscht an mehreren Stellen die höchste Hochwasserwarnstufe. Zum Beispiel am Fluss Gera, der sich in einem Erfurter Stadtteil gefährlich ausgebreitet hat, oder in Stadtroda, wo der sonst völlig harmlose Bach für Schäden gesorgt hat. Für die Landwirtschaft bedeuten die Wassermassen deutliche Saat- und Ernteausfälle, wie hier bei Zeitz in Sachsen-Anhalt. Diese Erfurter haben andere Sorgen. Sie mussten am Nachmittag ihre vom Wasser eingeschlossenen Häuser verlassen, weil sie nicht mehr sicher waren. Nur das Nötigste konnten sie mitnehmen. Die Nacht werden sie in einem Notquartier verbringen.
Mehr zum Hochwasser finden Sie auf tagesschau.de. Dort gibt es auch eine interaktive Karte mit den Wetterwarnungen für die gefährdeten Regionen. Berlin bereitet sich auf das Endspiel im DFB-Pokal vor. Mehr als 70.000 Zuschauer werden morgen im Olympiastadion dabei sein, wenn der FC Bayern auf den VfB Stuttgart trifft. Die Münchner und ihr Trainer Jupp Heynckes peilen nach Meisterschaft und Champions League den dritten Titel an. Die Stuttgarter von Bruno Labbadia hoffen als Außenseiter auf eine Überraschung.
Der haushohe Favorit traf in den Mittagsstunden in der Finalstadt Berlin ein. Der FC Bayern strebt das Triple an. Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokalsieger in einer Saison. Das hat noch kein deutscher Verein geschafft.
Wir haben die große Möglichkeit, was Einmaliges zu erreichen, was es noch nie in der deutschen Geschichte gab. Das heißt, das Triple zu holen, das ist eine große Möglichkeit für uns morgen.
Die Münchner wollen Fußballgeschichte schreiben. Bis auf die brasilianischen Nationalspieler Dante und Gustavo können die Bayern in Bestbesetzung auflaufen.
In meiner langen Laufbahn habe ich noch nie eine Mannschaft trainiert, die so professionell arbeitet und die auch im zwischenmenschlichen Bereich sich so überragend versteht.
Auch Finalgegner Stuttgart absolvierte am Abend sein Abschlusstraining. Die Schwaben wurden vor 16 Jahren letztmals Pokalsieger und sind morgen Außenseiter. Der Anstoß im ausverkauften Berliner Olympiastadion erfolgt morgen um 20 Uhr.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 1. Juni.
Der meteorologische Sommeranfang beginnt unter Tiefdruckeinfluss vor allem im Süden Deutschlands mit unwetterartigem Dauerregen. Im Osten kommen noch heftige Gewitter mit Starkregen dazu. Der Deutsche Wetterdienst hat entsprechende Unwetterwarnungen herausgegeben. Der extrem ergiebige Regen fällt heute Nacht vom Südwesten über die Mitte bis in den Osten. Dort sind auch heftige Gewitter unterwegs. Im übrigen Land teils dichte Wolken, teils klar. Stellenweise bildet sich Nebel. In der Südosthälfte auch am Tag zum Teil unwetterartiger Dauerregen, vor allem im Osten auch Gewitter. In der Nordwesthälfte nur örtlich etwas Regen oder einzelne Schauer und neben Wolken gibt's auch Sonnenschein. Der Wind bläst mäßig bis frisch, an der Nordsee auch stark, in Gewitternähe sowie im Bergland Sturmböen. Im Südosten heute Nacht 5 bis 8, an Elbe und Spree bis 14 Grad. Morgen am Alpenrand im Dauerregen nur 9, in Hamburg bis 22 Grad. Am Sonntag lassen die kräftigen Regenfälle in der Osthälfte langsam nach, Richtung Westen trocken und überwiegend freundlich. In der neuen Woche zeigt sich immer häufiger die Sonne, viel wärmer wird es zunächst aber noch nicht.
Wir sind wieder da um 21.45 Uhr mit Ingo Zamperoni und diesen Tagesthemen. 1,5 Millionen Loch, die überraschenden Ergebnisse der Volkszählung und Dauerregen. Der Süden und Osten Deutschlands kämpfen mit dem Hochwasser. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.